Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Barthof.
Hallo, grüßt euch. Und ja, schön wieder von dir zu hören, Carsten. Ich freue mich heute auf die Podcast-Folge. Gibt endlich wieder mal so richtig viel zu bequatschen. Und wir sind ja so mitten in den ganzen Events drin. Es war ein Event, es kommt ein Event. Also so muss es sein. Da kann man Podcast locker füllen und macht dann besonders viel Spaß. Übrigens Spaß, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Wir haben ja die letzte Folge, sind wir ja so ein bisschen abgeschweift in diese Doping-Geschichte und dann auch in diese Geschichte mit dem verletzten Auge, wie kann man dann sehen. Da haben mir sehr viele auf Instagram geschrieben, war sehr spannend, sehr interessant, waren auch ein paar Kämpfer dabei, die berichtet haben, wie halt die Wahrnehmung ist, wenn man ein verletztes Auge hat, beziehungsweise schlecht sieht. Also vielen Dank für das Feedback, hat mich wirklich gefreut, dass ihr ja den Podcast so toll gefunden habt und auch darauf reagiert habt und mir geschrieben habt. Vielen Dank an der Stelle.
Ja, dann kläre ich mal auf. Also, was haben die geschrieben? Das würde mich jetzt interessieren.
Ach so, ja, es waren tatsächlich, ich dachte, die haben dir vielleicht auch geschrieben, es waren tatsächlich welche dabei, die halt erzählt haben, dass sie kämpfen, obwohl sie eine starke Fehlsichtigkeit haben und dass das Witzige halt ist, du kannst nicht mal die Mimik oder die Gestik von deinem Gegner sehen. Also einer hat mir das sehr ausführlich geschrieben, hat einen langen Text geschrieben und hat da wirklich gesagt, ich weiß gar nicht, wie mein Gegner drüben drauf reagiert hat. Ob der jetzt Schmerzen hat, ob der happy ist, ne? Was der für einen Gesichtsausdruck macht, das ist schon blöd. Aber die Wahrnehmung der Schläge etc., die würde man eh nicht so scharf wahrnehmen müssen, weil das so schnell geht, dass da die Scharfstellung gar nicht so wichtig ist. Was halt ein Problem ist, das hat auch der eine oder andere geschrieben, das ist vollkommen richtig natürlich, bei Michael Bisping, wo halt wirklich ein Auge ja komplett weg ist, er hat ja ein Glasauge, wie die meisten wissen, der hat halt kein räumliches Sehen mehr, kein dreidimensionales Sehen. Und das stellen sich viele halt noch schwerer vor. Was einer gesagt hat, das habe ich auch schon so gehört, dass wenn du nur ein Auge hast, du den Kopf mehr bewegen musst, als wenn du zwei Augen hast.
Okay.
Also viele interessante Sachen, die da geschrieben wurden. Und was halt interessant war, viele haben halt auch aus ihrer eigenen Erfahrung gesprochen, dass es halt mit einer gewissen Fehlsichtigkeit nicht so dramatisch ist, weil die Schläge oder die Tritte ja eh so schnell sind, dass du ja letztendlich nur den Ansatz wahrnehmen musst und kein scharfes Bild da brauchst. Und was halt auch viele ganz witzig auch geschrieben haben, du stehst manchmal in der Ecke und kannst auf der anderen Seite deinen Gegner nicht sehen und trotzdem bist du aber fähig, mit dem zu kämpfen. Also das finde ich wahnsinnig interessant. Kann man sich so als Außenstehender, der jetzt keine Fehlsichtigkeit hat, ich könnte es mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da so vom einem Käfigende zum anderen guckst und siehst deinen Gegner nur so verschwommen und kannst ihn gar nicht richtig wahrnehmen. Also spannende Sache, aber schön, dass die Zuhörer da so drauf reagiert haben. Und was halt auch noch interessant war, da haben jetzt allerdings nicht so viele drüber geschrieben, der eine oder andere hat es mit Kontaktlinsen probiert, hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ist dann verrutscht oder so, oder ist rausgefallen. Das hat dann nicht so gefruchtet. Obwohl ich mir das immer noch besser vorstelle, als jetzt nicht zu sehen, was mein Gegner für ein Gesicht macht. Also spannende Sache.
Ja, tatsächlich spannend. Danke auch für die Nachrichten. Das war ein Thema, da hat mich mal jemand drauf angeschrieben und ich hatte da auch keine Antwort drauf und man braucht vermutlich wirklich diese Praxiserfahrung von den Leuten, die dann berichten.
Genau.
Das ist ja cool, dass dann auch viele reagiert haben.
Ja, ich glaube, wir können da auch gar nicht richtig mitreden. Das muss dann wirklich aus der Praxis berichtet werden und ich denke, auch da ist es sehr unterschiedlich, weil halt auch Fehlsichtigkeiten sehr unterschiedlich sind.
Ne? Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Ja, wir hatten vergangenes Wochenende ein UFC-Event. Ja, ich als Overeem-Fan, ne, du ja auch.
Ja.
Ja, Matthias, was war da los? Overeem, der hatte irgendwie keinen Bock. Oder war Volkov zu stark?
Ich habe ja gesagt, dass Volkov gewinnt im letzten Podcast. Auch wenn mein Herz dabei ein bisschen geblutet hat. Aber es war irgendwie vorauszusehen. Es spricht eigentlich alles dafür, dass Volkov einfach durch sein Alter und trotz der Erfahrung, die er in dem Alter schon hat, einfach einem alt gewordenen Alistair Overeem überlegen ist. Und die vielen Fights, die vielen Schlachten, die Overeem hinter sich hat, haben offensichtlich ihre Spuren hinterlassen. Ich meine, wenn man sieht, wie oft er jetzt in seiner Karriere schon K.O. gegangen ist, ich glaube, allein in den letzten 3 Jahren, überleg mal, der ist jetzt gegen Volkov K.O. gegangen, gegen Rosenstruik, gegen Curtis Blaydes, gegen Francis Ngannou. Das alles in den letzten 2, 3 Jahren. Ja, der ist bestimmt schon 15 bis 20 Mal in seiner Kampfsportkarriere bös K.O. gegangen. Ich weiß nicht, ob ein Körper das verkraftet, ob da nicht jetzt einfach Ende ist. Und es sind noch andere Faktoren, die mir aufgefallen sind, die ich gleich noch sagen kann. Aber vielleicht sagst du erst mal deinen ersten Eindruck, den du hattest von diesem Fight.
Ich denke, dass Overeem gar nicht mal so übel in den Kampf gegangen ist, aber auch sehr früh im Kampf unter Druck geraten ist. Und später dann auch in der ersten Runde, ich weiß gar nicht, ob es ein Knockdown war oder ob er da gestolpert ist. Ich meine, es war ein Knockdown, wo Volkov dann noch hinterhergegangen ist. Davon hat er sich gar nicht erholt. Und ab diesem Zeitpunkt war das die Volkov-Show. Ne? Also Volkov hatte die Octagon-Mitte, Overeem immer nach hinten gegangen, hat sehr viele Schläge einstecken müssen, hat hier und da auch mal gut getroffen, hat auch mal einen harten Treffer landen können, aber es war doch sehr, sehr schnell die Luft raus. Overeem war relativ langsam, relativ demotiviert, hatte man fast schon das Gefühl, und das war in den letzten Kämpfen anders. Ich finde, Overeem sah diesmal ganz, ganz anders aus als zum Beispiel in seinem letzten Fight.
Ich fand ihn gar nicht so viel anders. Ich fand, nach wie vor fehlt ihm diese Spritzigkeit, diese Explosivität und auch ein Touch Aggressivität, die er halt früher einfach hatte. Ich finde, seine Bewegungen wirken doch sehr langsam, ein bisschen träge. Und bei Volkov war das eigentlich eher so das ganze Gegenteil. Ich finde, wenn man Volkov verfolgt und seine letzten Kämpfe sich anschaut, er lernt aus seinen Kämpfen, er wird für mich eigentlich immer besser. Ich fand, er hat in diesem Kampf auch echt überzeugt. Ich fand, er hat seine Reichweite gut genutzt, er hat präzise und hart geschlagen, er hat sich gut bewegt, er hat auch mal einen Treffer nehmen müssen, den hat er gut weggesteckt. Also ich finde, es war ein super Kampf von ihm und ich bin gespannt, ob er sich so noch weiterentwickelt. Ich finde, mit 32 Jahren hat er da noch Potenzial nach oben. Er hat jetzt auch schon mittlerweile einen super Kampfrekord. Und schaut man sich die Rangliste an, wundert mich es eigentlich, dass er ja eigentlich auf 5 gerankt ist und ein Rosenstruik auf 3. Ich weiß nicht, warum Rosenstruik so weit vorne ist. Das wäre mal ein interessanter Kampf. Volkov gegen Rosenstruik, oder?
Wir müssen da mal abwarten. Also Rosenstruik kämpft, meine ich, ja bald gegen Cyril Gahn. Und Curtis Blaydes kämpft gegen Derek Lewis. Curtis Blaydes ist, glaube ich, die 2. Ne? Ich glaube, Ngannou ist 1 und Blaydes dann auf der 2. Ich kann mir gut vorstellen.
Rosenstruik ist sogar vor Derek Lewis.
Ja. Boah. So stark ist er nun auch wieder nicht eigentlich, oder?
Ja, wundert mich, dass Rosenstruik so weit vorne ist. Hat der denn Derek Lewis schon geschlagen? Nicht, dass ich wüsste, oder? Warum ist Rosenstruik so weit vorne?
Hat er nicht zuletzt verloren noch gegen Ngannou? Das war doch dieser im Sommer. Hatten wir doch Rosenstruik gegen Ngannou, war er so ganz schnell. Ach, er hat gegen Junior dos Santos gewonnen zuletzt.
Ach so, okay. Damit ist er so weit nach vorne gekommen in der Rangliste. Interessant. Es wundert mich schon, dass Rosenstruik auf 3 ist.
Ja, also er kämpft am 27. Februar gegen Cyril Gahn. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir entweder hier den nächsten Gegner von Alexander Volkov sehen oder der Sieger aus Blaydes versus Derek Lewis. Das heißt, ja, Heavyweight-Titel ist ganz klar. Die Stipe kämpft bald gegen Ngannou. Der Sieger trifft auf John Jones, das hat Dana White schon so gesagt. Bedeutet, Curtis Blaydes wird so oder so, wenn er gewinnt, nicht den Titelkampf kriegen. Es sei denn, er will ewig warten. Wir wissen ja, wie es im Heavyweight ist. Den Titelkampf, das kannst du schon feiern. Das ist schon so ein kleiner Super Bowl, zumindest von der Häufigkeit. Und zwar einmal im Jahr. Also, Blades, ich weiß nicht, ob Blades in der Position ist, zu sagen, er wartet jetzt auf seinen Titelfight, weil Blades nun mal bei den Fans relativ unspektakulär ist. Ne, der wirft seinen Gegner durch den Oktagon und liegt dann auf ihm und gewinnt dann über eine Decision. Effektiv, aber nicht der spektakulärste Kämpfer.
Natürlich, absolut. Ja, es bleibt spannend, aber man muss es abwarten. Volkov gehört auf alle Fälle zu denen, die irgendwann berechtigterweise eine Titelchance bekommen. Ein Platz ist er jetzt nach oben geklettert in der Rangliste, immerhin. Step by Step. Er hat halt ein bisschen Pech gehabt, dass er gegen Curtis Blaydes und Derrick Lewis verloren hat. Das waren eigentlich knappe Sachen. Ich meine, die meisten Fans können sich an die Kämpfe erinnern. Gegen Curtis Blaydes hat er nach Decision verloren. Ja, ist halt auch schwer gegen einen Ringer in der Art. Schade für ihn. Und Derrick Lewis hat er eigentlich dominiert und ist dann, wir haben es letzte Mal schon angesprochen, in den letzten 10 Sekunden K.O. gegangen. Das ist eine bittere Pille. Aber wie gesagt, ich finde, er entwickelt sich weiter und bei Alistair Overeem ist einfach der Saft so ein bisschen weg. Man merkt, wie langsam er geworden ist, wie träge er geworden ist. Er hat nicht mehr das Kinn und ich finde, er macht auch Fehler, die ich jetzt als Außenstehender schwer nachvollziehen kann. Warum stelle ich mich, also du hast einen Striker wie Volkov, der hat ja schon eine History. Ich meine, 22 K.O.s. Das ist ja schon eine Menge Holz. Schau. Der hat lange Arme. Der schlägt hart, der schlägt präzise. Warum stelle ich mich da in der Doppeldeckung mit dem Rücken an den Käfig? Das verstehe ich nicht. Das mag beim Kickboxen okay sein. Da hast du die dicken Handschuhe an. Da hat der Gegner die dicken Handschuhe. Aber bei so einem wie Volkov, der so präzise schlägt, sich da hinzustellen und beide Arme vors Gesicht zu halten, ohne Meidbewegungen zu machen, ohne schnell aus der Gefahrenzone rauszugehen, das verstehe ich halt nicht. Wenn ich da Coach gewesen wäre, wenn ich da in der Ecke gewesen wäre von Overeem, ich hätte mir die Seele aus dem Leib gebrüllt. Beweg ja. dich, geh weg, geh seitlich, dreh dich da raus oder klammer zumindest, aber bleib doch nicht in der Doppeldeckung da stehen und lass dir von dem eine reinhauen. Da ist doch Bums hinter, ich meine 22 K.O.s. 120 Kilo, der langt da rein, ja, was willst du da blocken mit deinen Händen? Das raff ich nicht. Also da, das hat mir in der Seele wehgetan, bei so einem erfahrenen Kämpfer das zu sehen. Und ja, meiner Meinung nach fehlt ihm dann einfach die Übersicht, die Spritzigkeit, die Aggressivität, die Schnelligkeit. Da, ja, es ist einfach sehr schade, einen meiner Lieblingskämpfer dann so zu sehen.
Volkov war aber auch wirklich sehr präzise, fand ich auch.
Ja.
Also
ja.
Sehr schönes Timing, sehr präzise. Volkov hat da wirklich geglänzt mit seinem Striking.
Ja, das hat er auch super gemacht. Also wir dürfen seine Leistung auch nicht schmälern. Ja. Mein Overeem musst du trotzdem erstmal besiegen.
Eben.
Und das hat er aber mit Bravour gemacht. Ich fand, er war on point. Er war aggressiv, er war wach, er war konzentriert, er hat schöne Techniken gemacht, also boxerisch stark. Also es war jetzt auch kein einfaches Ding, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, über das Co-Main können wir gar nicht mal allzu viel reden, weil, naja, wie viel kann man über einen Kampf sagen, der nur 20 Sekunden geht, Matthias?
Ja, man kann auf alle Fälle so viel sagen, dass wir hier, ja, vielleicht auch das Anfang vom Ende gesehen haben. Frankie Edgar ist jetzt...
Oh, schwierig.
Ich behaupte mal vor 3-4 Jahren oder vor 5 Jahren, ja, sagen wir eher vor fünf Jahren, wäre ihm sowas nicht passiert. Auch ein Frankie Edgar ist langsamer geworden, ist in die Jahre gekommen und das, ich weiß es nicht. Der Punkt kommt halt irgendwann und wir sehen halt in der letzten Zeit immer mehr Legenden, die hart einstecken und verlieren und mit so einem Kniestoß, ja, das war natürlich schon perfekt ausgeführt. Das spricht natürlich wieder für Corey Sandhagen. Man hat wirklich gesehen, wie der geguckt hat, wie der sich bewegt hat. Und auf der anderen Seite hätte auch jemand wie Frankie Edgar das eigentlich erahnen müssen, dass er so unvorbereitet direkt in diesen Takedown nach vorne geht und so offen dabei ist, ich weiß es nicht, ey. Ich würde gerne nach so einem Fight mal mit den Kämpfern sprechen. Also bei Corey Sandhagen war es deutlich zu sehen, dass das Ding geplant war. Also er hat sich schon so bewegt und das war kein Zufallstreffer. Das war wirklich, also vom Timing her, von der Ausführung her, war das genau so gewollt von ihm. Da würde ich jeden Euro drauf setzen. Und bei Frankie Edgar, ja, vielleicht hat er wirklich einen Moment gepennt und hat dann so eine Art Anfängerfehler gemacht.
Puh. Ja, gut. Ja,
sag's mir.
Bitte?
Haus raus, sag's mir. Widersprech mir, sag.
Ja, ich denke immer noch an dieses, das Anfang vom Ende, weil seitdem Frankie Edgar von Brian Ortega da ausgenockt worden ist, wird er auch immer öfter gefinisht. Brian Ortega war der erste Kämpfer, der Frankie Edgar ausgenockt hat und plötzlich kommt ein Korean Zombie, knockt Edgar aus, dann kommt ein Corey Sandhagen, knockt Edgar aus mit einem sehr, sehr schönen Flying Knee. Ambitionen im Bantamweight, schön und gut, aber ich denke, ja, Richtung Titelkampf wird er nicht mehr kommen. Ich denke, das ist Geschichte, denke ich. Ich denke nicht, dass er aufhören wird. Wir haben an einem Clay Guida gesehen, dass man auch im Alter noch kämpfen kann. Aber für die Top 5, auch im Bantamweight, wird es nicht reichen. Wir haben bald einen TJ Dillashaw, der zurück ist und Frankie Edgar. Es wird jetzt vermutlich gegen junge Kämpfer kämpfen, die ja aufstrebende Stars sind. Ich denke, so wie bei Junior Dos Santos, genau das bekommt Frankie Edgar jetzt auch von der UFC.
Wollen wir das sehen? Ich meine, wir sprechen hier von einer Legende, der hat auch schon eine Menge Geschichten geschrieben, hat immer nur Top-Leute gefightet und jetzt häuft sich es wieder mit den Niederlagen, teilweise harte Niederlagen. Ich weiß es nicht, ey. Okay, er hat zwischendurch dann nochmal Decisions gehabt, wo er gewonnen hat. Ja, aber so richtig ganz nach oben wird er nicht mehr kommen. Und ich glaube, das Risiko, dass er jetzt immer mehr solcher Niederlagen hat, wird mir einfach zu groß. Und deswegen habe ich halt gesagt, das ist das Anfang vom Ende. Der ist jetzt 2-3 Mal wirklich hart bestraft worden. Und ich weiß nicht, wie oft man dann sowas mitmacht. Man wird ja dann auch vom Kampfstil her vielleicht ein bisschen unsicherer, ein bisschen zurückhaltender. Das ist ja kein Kindergarten. Das war wirklich ein brutaler K.O., oder?
Der Flying Knee, ja.
Das war echt hart, ey. Ich weiß nicht. Also ich bin noch nie in meinem Leben so hart K.O. gegangen. Ich bin zweimal mehr oder weniger K.O. gegangen. Ich war aber auch nicht so komplett weg jetzt wie Frankie Edgar. Und das zu verkraften, ich weiß es nicht, ey. Ist es nicht auch so, dass man im Alter diese Risikobereitschaft, diese Aggressivität auch so ein bisschen verliert? Dass man vorsichtiger wird, vielleicht auch durch die K.O.-Niederlagen, die man in seiner Karriere erfahren hat. Also bei mir war es zumindest so, dass ich das an mir selbst beobachtet habe, dass ich in jungen Jahren wesentlich aggressiver war. Und je älter ich wurde und je häufiger ich K.O. gegangen bin oder hart getroffen wurde, desto vorsichtiger wurde ich doch auch vom Kampfstil. Und das macht einen nicht immer unbedingt besser. Man sagt zwar, wie man das bei Overeem auch gesagt hat, ja, er geht jetzt taktischer in den Kampf und hin und her. Ist halt die Frage, ist das immer Taktik oder ist es jetzt wirklich einfach, dass man schon zu viel gezahlt hat in den letzten Jahren beim Kämpfen? Ich weiß es nicht.
Ist auch die Frage, ob man taktischer in den Kampf geht oder ängstlicher.
Ja, genau. Gut, dass du es sagst, ja. Gut gesagt.
Ne? Weil ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da mit einer gewissen Portion Angst, nicht Respekt, sondern mit einer gewissen Portion Angst vor seinem Gegner in den Kampf geht, dass man da nicht richtig performen kann. Wir hatten es ja auch schon bei Tony, als er gegen Oliveira gekämpft hat, da hat man sich auch gefragt, was ist da schiefgelaufen? Vielleicht war es Angst, nachdem er von Gaethje so stark verprügelt worden ist. Schwierig.
Ja, vorstellbar eigentlich bei einem Tony Ferguson, dass so einer Angst hat, weil das wieder so ein Freak ist. Eigentlich überhaupt generell schwer vorstellbar, dass ein Frankie Edgar, ein Tony Ferguson oder ein Alistair Overeem Angst hat. Vielleicht ist Angst auch das falsche Wort, aber ich denke immer, okay, die sind so erfahren, die sind so lange dabei, die haben keine Angst. Und dann erinnere ich mich aber an die Interviews und die Worte von GSP, der gesagt hat, er hat immer Angst gehabt in jedem Kampf.
Ja.
Dass man das halt nur kontrollieren muss. Diese Angst, dieses Feuer, was in dir brennt. Das genau. Ist halt immer so, ne? Aber diese Nervosität, diese Anspannung, das ist halt einfach drin. Natürlich wird sich jetzt auch kein Kämpfer hinstellen und wird sagen, ja, ich habe Angst gehabt. Also es war schon ein sehr ehrliches und interessantes Interview mit George St. Pierre. Und ja, ist es Respekt, ist es Zurückhaltung, ist es Taktik? Taktik, die begründet ist darin, dass ich meine Taktik ändere, weil ich jetzt 2-3 Mal hart K.O. gegangen bin und dann versuche, taktisch schlauer zu kämpfen, dass mich auch meine Coaches darauf einstellen, taktischer zu kämpfen, damit ich halt nicht wieder K.O. gehe. Ich meine, gesund ist es allemal nicht. Und mir hat Frankie Edgar auch ein bisschen leid getan, wie er da lag, oder?
Das war schon böse.
Das war echt böse. Also, boah, das...
Wen ich jetzt aber auf jeden Fall wieder kämpfen sehen will und diesmal auch um den Gürtel, ist Corey Sandhagen. Ich meine, nach diesem Knockout gegen Marlon Moraes, jetzt gegen Frankie Edgar. Hey, wir haben im März Piotr Jan gegen Aljamain Sterling. Ich will keinen Dillashaw gegen den Sieger sehen, sondern ich will Corey Sandhagen gegen den Sieger von Jan versus Sterling. Plus, ich will auch dementsprechend logischerweise keinen Corey Sandhagen versus TJ Dillashaw. Ich denke, nach dieser Performance, nachdem er so stark beeindrucken konnte, nicht nur gegen Moraes, sondern eben auch gegen Frankie Edgar, hat er sich einen Titelfight verdient.
Das war schon Wahnsinn, wie er die beiden jetzt abserviert hat, ne?
Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, was mit TJ Dillashaw wird. Der darf ja wieder kämpfen. Der ist wieder frei. Er könnte auf der nächsten Fight Night stehen.
Es wundert mich, dass der... dass da noch kein Kampf, wie heißt es so schön, annonciert wurde?
Ja, wundert mich auch. Vielleicht will er einfach den dicken Fight, den dicken Titelfight, oder er wartet auf Jose Aldo. Stand hier im Raum, Jose Aldo gegen hier, TJ Dillashaw.
Spannend und definitiv spannend, wie es mit Corey Sandhagen weitergeht. Mein Sterling hat ihn echt alt aussehen lassen, aber vielleicht hat er da einfach nur einen schlechten Tag gehabt.
Ja.
Die Möglichkeit besteht ja. Ich meine, der ist noch relativ jung mit 28. Hat jetzt auch noch nicht so viele Kämpfe in der UFC, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, es geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-9 Kämpfe ungefähr. Aber vom Kampfrekord her mit 14-2 Profikämpfen, der ist noch frisch, finde ich. Also der lernt mit Sicherheit auch noch aus seinen Fehlern. Und ich würde mich auch für so einen Rückkampf interessieren, ob Aljamain Sterling den nochmal so schnell besiegen würde. Auf der anderen Seite natürlich schon wahnsinnig interessant, wie stark so ein Aljamain Sterling ist, der so schnell eine Submission ansetzen konnte und den Corey Sandhagen da gefinisht hat. Also krass. Krass, also spannend. Ich freue mich auf die Kämpfe, die da kommen.
Definitiv, das Bantamweight wurde richtig, richtig spannend dadurch.
Ja.
Ich denke, ein Fight, über den wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, war Benil Dariush versus Diego Ferreira. Das war vollgepackte Action. Wir haben alles gesehen, wir haben Stand-Up gesehen, wir haben Grappling gesehen, wir haben einen sehr, sehr geilen Fight gesehen, oder?
Super Fight, hat riesen Spaß gemacht, dazu zu sehen. Am Ende ist man sogar ein bisschen traurig, dass einer von beiden verlieren muss, weil die waren beide wirklich super. Und was ich ganz interessant fand, und da hat er gar nicht mal so Unrecht, Benil Dariush hat ja im Anschluss an den Fight direkt beim UFC-Interview gesagt, hey, Moment mal, warum lassen die uns überhaupt gegeneinander kämpfen? Wir sind zwei so super gute Fighter, wir haben super Kampfrekorde. Warum kämpfen wir gegeneinander und warum kriegen wir keine Chance, weiter nach vorne zu kommen?
Ja. Wow, wobei Dariush, ich meine, er hat so einen durchwachsenen Fight-Record. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf, aber war Dariush nicht auch jemand, der die wichtigen Dinger verloren hat? Oder verwechsel ich ihn gerade?
Ja, er hat gegen Barbosa verloren.
Oh, der hat jetzt ein paar Mal hintereinander schon gewonnen.
Der letzte Kampf, den er verloren hat, war 2018 gegen Alexander Hernandez. Dummerweise in der ersten Runde ist er da in Fauststoß gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten hat er jetzt eine gute Siegesserie hingelegt. Ja. Ich weiß nicht, wo der gerankt ist. Ist der Top 10, Top 15?
Ab heute gibt es das Update. Aber ich glaube, noch sind die nicht geupdatet.
Ach so. Ja. Bist du schnell am Computer. Siehst du das nicht?
Ich schaue eben nach. Aber das Problem ist tatsächlich, die UFC-Website ist manchmal so kompliziert, sage ich dir. Da muss ich die Seite erstmal auf USA stellen, ganz unten, oder auf Englisch zumindest. Ich hatte es teilweise, dass Events auf der deutschen Seite der UFC gar nicht angezeigt worden sind und Fightcards nur auf der englischen.
Oh doch, ich sehe es gerade hier. Der ist 4 Plätze nach oben geklettert. Der ist jetzt auf 9. Ein Platz hinter Dan Hooker.
Ja, das
jetzt
ist
wird interessant. Wenn du dann schaust, wer vor ihm ist, Dariush auf 9, Hooker auf 8, 7 Dos Anjos, RDA, 6 schon Conor McGregor, 5 Tony Ferguson. Also er ist jetzt bei den Top-Leuten mit drin. Er hat Leute wie Kevin Lee und L.I. Quinta, die hat er jetzt mal hinter sich gelassen. Paul Felder.
Spannend. Spannend. Ja, du sagst es. Spannend.
Er hat jetzt eine Siegesserie hingelegt. Er ist auch noch nicht so alt mit 31 Jahren. Also Anfang 30, finde ich, geht noch. Und er hat einiges drauf, muss man ihm lassen. Also, der kann alles. Er ist ein kompletter Kämpfer.
Ja, dann würde ich sagen, warten wir wohl mal ab.
Ja, definitiv.
Was übrigens vermutlich nicht allzu spannend wird. Nein, was nicht allzu spannend wirkt, ist die Maincard vom nächsten Pay-Per-View. Hast du dir das mal angeguckt?
Ich habe mir die Maincard angeschaut, aber ich finde schon, dass da... Naja.
Ja, ich meine, klar, so ein Pedro Munoz verspricht einen Knaller. Ich freue mich auch auf einen Jimmy Rivera oder einen Calvin Gastelum. Aber Macy Barber im Co-Main?
Keine Ahnung, wie die da hinkommt, aber ist wohl so.
Hat sie nicht zuletzt gegen Moda Ferry, wurde sie da nicht gefinisht?
Die hat, als letztes hat die verloren, ja. Die kommt aus einer Niederlage. Der hat die, Das war ein Punktsieg für diese Roxanne.
Ja.
Das ging nach Punkten, ging das zu Ende. Es war ein 3-Runden-Fight. Warum die beiden jetzt da Co-Main-Event? Also komisch, das ist ein Frauenkampf. Hätte ich doch eher Gastelum da gesehen. Oder Gastelum, wie auch immer. Dass die beiden jetzt da sind? Naja, egal.
Aber lass uns auf jeden Fall mal über Kamaru Usman gegen Gilbert Burns sprechen, denn Matthias, du bist ja der Ansicht, wir sehen da einen neuen Champion im Welterweight. Ich bin der Meinung, Usman bleibt der Champion. Wir werden hier Ring versus BJJ sehen. Das heißt, auf der einen Seite ein Weltklasse-Ringer, auf der anderen Seite ein Weltklasse-Grappler. Usman versus Burns wird ein sehr spannendes Duell. Auch wenn ich so langsam die Befürchtung habe, hey, der eine ist Ringer, der andere ist Grappler, aber ich wette, die beiden werden im Stand gegeneinander kämpfen.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich gehe davon aus, dass Kamaru Usman es vermeiden wird, mit Gilbert Burns auf den Boden zu gehen. Und ich denke auch, dass er die Waffen hat, sich nicht auf den Boden bringen zu lassen. Weil Kamaru Usman ist unheimlich austrainiert, unheimlich starker Ringer, wahnsinnig dynamisch, schnell auf den Beinen. Der hat alle Möglichkeiten, das Ding im Stand auszutragen. Wobei ich hier wiederum die bessere Technik bei Kamaru Usman sehe, aber den K.O.-Punch eher bei Gilbert Burns, oder?
Das dachte ich mir dann auch. Ich denke, Usmans Striking ist sehr gut, das haben wir gegen Covington gesehen, aber gegen Covington zu striken ist nun auch nicht eine Sensation. Usman selber hatte einen schweren Kampf gegen Covington, obwohl er ihn gefinisht hat in der fünften Runde. Und Covington selbst ist ja nicht für seine Striking-Skills bekannt, sondern auch für sein Grappling. Auch wenn Covington gegen einen Robbie Lawler gezeigt hat, dass er auch im Stand sehr stark ist. Und wenn ich mir zum Beispiel einen Burns gegen zum Beispiel Tyron Woodley angucke, dann muss ich sagen, oh, ich glaube, Burns liegt, was das Striking angeht und auch eben diese Knockout-Power, ein Ticken weiter vorne. Und deshalb bin ich aktuell so am Schwanken zwischen Usman oder Burns.
Was man halt Usman auf alle Fälle zusprechen muss, ich finde, er ist unheimlich professionell, on point, starke Kondition, oder? Also gegen Colby Covington ist er wirklich auch jedes Tempo mitgegangen. Aber man hat da auch gesehen, dass er verletzbar ist. Er hat auch relativ viele Treffer genommen gegen Colby Covington. Und Covington schlägt jetzt nicht so hart vom Gefühl her. Ich meine, ich habe von ihm noch keine bekommen. Aber Burns ist dann schon eher der Knockouter als ein Colby Covington, oder?
Ja, definitiv.
Und da kann ich mir nicht erlauben, so Treffer einzustecken. Das kann dann ruckzuck auch mal die Lichter ausgehen. Oder du bist so hart angenockt, dass du zu Boden gehst oder Schwäche zeigst und dann bist du halt mal ruckzuck in so einer Submission drin. Weil das hat der Junge ja richtig drauf. Richtig, richtig drauf. Also es wird ein schwerer Fight für Usman. Lösbar auf jeden Fall, weil er bringt alles mit, was ein Champion braucht. Vielleicht unterschätze ich ihn auch ein bisschen. Gut möglich, weil gegen Colby Covington hat er halt schon Schwächen gezeigt. Auf der anderen Seite, ich mag halt seine Professionalität und seine Einstellung. Der ist schon auch ein sympathischer Typ, finde ich. Auf der anderen Seite ist das Gilbert Burns auch. Sieht man ja auch schon daran, dass die beiden ja sehr eng miteinander befreundet waren oder sind. Ne? Die haben ja gegenseitig Geburtstage gefeiert und die Kinder sind miteinander befreundet und. Die waren Trainingspartner. Also verständlich, dass auch uns beiden dann beide Kämpfer sehr sympathisch sind. Und trotzdem, alles in allem, tendiere ich dazu, dass Gilbert Burns das Ding gewinnt.
Ich fand die Aussage von Cormier ziemlich spannend, der gesagt hat, Rashad Evans wusste, er wird gegen Jones nicht gewinnen, deshalb hat er nicht gegen ihn gekämpft. Die waren Teamkollegen. Mhm. Daniel Cormier sagte, er selber wusste, er würde gegen Cain Velasquez nicht gewinnen, deshalb hat er nicht gegen ihn gekämpft. Waren auch Teamkollegen. Mhm. Usman und Burns wissen ganz genau, wer gewinnen wird. Weil sie lange Zeit Teamkollegen waren. Und er ist spannend, wie sich das auf die Psyche auswirken wird.
Das denke ich mir auch, ja. Auf der anderen Seite, das ist so schwierig.
Aber es ist ein spannender Punkt eigentlich, den Cormier da erwähnt hat.
Das stimmt. Wobei, ich habe auch einen sehr guten Freund, mit dem ich seit vielen Jahren Kampfsport mache. Wir haben beide unsere Kampfsportschulen. Er hat sogar zwei Fitnessstudios. Und wir haben jahrelang zusammen trainiert. Und irgendwann wollte er wissen, wer von uns beiden jetzt der Bessere ist. Und dann haben wir tatsächlich auch zweimal gegeneinander gekämpft. Ich für meinen Teil war mir eigentlich sicher, dass ich ihn besiegen kann. Aber den Gedanken muss er ja auch gehabt haben, sonst hätte er den Kampf gegen mich auch nicht gewollt.
Ja, gut, das stimmt.
Also ganz schwierige Situation. Ich habe den Kampf angenommen, logisch, weil ich mir irgendwie auch sicher war, ich kann den packen, ich besiege den. Also können wir davon ausgehen, dass beide denken. Ich meine, ich kannte den ja auch. Ich habe auch jahrelang mit dem trainiert. Wir haben Sparring zusammen gemacht. Und trotzdem haben wir anscheinend beide die Sicherheit gehabt, ja, ich schlag den anderen.
Ja.
Und haben deswegen den Kampf dann wohl auch gemacht. Weil warum hätte ich sonst den Kampf angenommen, wenn ich gewusst hätte, dass mein Trainingspartner eh besser ist als ich?
Das stimmt.
Schwierig. Meinst du wirklich, die wissen, wer gewinnt?
Ich glaube schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine unwohler in diesen Kampf geht als der andere.
Ja, aber das ist doch letztendlich immer der Champion, der zu verlieren hat. der sowieso eher unwohl in den Kampf geht, oder?
Ja, aber das ist, ja, aber der eine geht mit dem Gedanken rein, oder vielleicht gehen beide sogar mit dem Gedanken rein, hey, ich glaube, mein Gegner ist der Bessere. Burns hat gesagt, er wurde manchmal von Usman verprügelt im Sparring und manchmal hat er Usman verprügelt.
Hm. Aber am Boden, ich kann mir nicht vorstellen, dass am Boden ein Gilbert Burns denkt, am Boden, da ist Kamaru Usman besser oder genauso gut wie ich. Das glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Der Jay von dem ist schon echt Bombe, ey. Und der macht das ja von Kind auf. Der hat es ja in der Muttermilch. Ich weiß gar nicht, wie viele BJJ-Wettkämpfe der gemacht hat.
Ich denke, wir sprechen so viel über den Bodenkampf und dann geht es aus wie bei Usman gegen Covington.
Ja,
das ist nämlich mein Gedanke.
Ich gebe auch recht. Ja.
Ich denke, Usman hatte zu viel Respekt vor dem Ring von Covington und Covington genauso. Die wollten ja gar nicht auf den Boden. Die sind ja gar nicht auf den Takedown gegangen. Ich glaube, das wird hier genauso sein. Es sei denn, Gilbert Burns denkt sich, mein Grappling ist viel stärker als sein Ring. Ich bringe ihn zu Boden und submit ihn.
Das müsste er ja eigentlich wissen. Wenn die zusammen trainiert haben, dann kann er doch einschätzen, wie gut das BJJ von Kamaru Usman ist.
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich die Frage. Er wird es wissen. Und basierend auf diesem Wissen lässt er es bleiben oder er zieht es durch.
Das stimmt. Wenn er clever wäre, auf der anderen Seite, das ist natürlich in der Theorie, hört sich einfach an, aber so ein Muskelpaket wie Kamaru Usman, den musst du doch erstmal auf den Boden kriegen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Auch nicht als Experte im BJJ. Also,
ja, das stimmt.
Das ist schon eine Hausnummer, der Usman. Und das wird er auch wissen. So einen starken Ringer auf den Boden zu kriegen, das stelle ich mir auch sau schwer vor. Da kommt halt das BJJ auch an seine Grenzen. Das kennen wir ja von den Fights von Damien Maia.
Absolut.
Der beste BJJ-Kämpfer am Boden, vielleicht den ich kenne. Und der hat aber auch oft das Problem, dann die wirklich starken Ringer auf den Boden zu kriegen.
Hatte Tyron Woodley nicht gegen Damien Maia 20 abgewehrte Takedown-Versuche?
Ja, irgendwie sowas. Das war auch was ganz Spektakuläres, ja.
Aber auf der anderen Seite, Damien Maia hat den Ringer Ben Askren submitted.
Auch wieder wahr.
In einer wahnsinnigen Stand-Up-Schlacht. wahnsinnigen Stand-Up-Schlacht.
Ja, das stimmt, ja. Weißt du, was ich gerade feststelle?
Ja?
Unsere Zuhörer denken mittlerweile, die beiden haben überhaupt keine Ahnung.
Wieso?
Weil wir so oft hin und her schwanken von unseren Meinungen, dass man denkt...
Ja, aber
denkt,
das ist doch wichtig.
Ja, aber ich weiß es echt nicht. Es ist so mega spannend, wie viele Variablen wir da haben. Und dann kommen halt am Kampftag noch ganz andere Sachen dazu. Sowas wie Tagesform, Nervosität, natürlich auch der Kampfplan natürlich. Und dann auch die Situation, wie, obwohl da sind sie wahrscheinlich beide Profis genug, wie aggressiv kann ich gegen einen Trainingspartner und Freund vorgehen? Also viele, viele spannende Sachen, die man einfach nicht wissen kann. Aber das ist ja das Schöne an so einem Fight, dass es wirklich hier offen ist, wer das Ding gewinnt.
Ja, ich tippe drauf, dass Usman durch Decision gewinnt. Was sagst du?
Ich tippe darauf, dass Gilbert Burns gewinnt. Ich schwanke tatsächlich, ob er durch K.O. oder durch Submission gewinnt. Aber ich sage, er gewinnt vorzeitig.
Ich denke tatsächlich, dass Usman ausgenockt werden kann von Burns. Das denke ich schon. Burns hat Wumms. Der hat richtig Wumms in seinen Fäusten.
Mhm. Ja.
Und im Endeffekt, der bereitet sich, wenn man so will, hatten die beiden ja schon ein Trainingscamp gegeneinander.
Das stimmt, ja.
Das haben sie ja damals nicht gekämpft.
Ich glaube, war das Covid-Problem, ne?
Ja, und dann ist Masvidal eingesprungen.
Ja. Gegen Masvidal, ja, fand ich jetzt Kamaru Usman auch nicht so...
Halt langweilig.
War irgendwie... Ja, ich kann nicht sagen ängstlich, aber sehr taktisch. Sehr taktisch geführter Kampf.
Ja. Schöne Umschreibung für langweilig. Nein, Spaß. Aber das Thema hatten wir damals sogar schon.
Nein, er hat da sehr konkret alle Möglichkeiten und jedes Risiko ausgeschaltet. Das hat er schon schlau gemacht, das hat er perfekt gemacht. Aber da merkt man, dass er natürlich auch vor den Schlagtechniken, von den boxerischen Fähigkeiten von Masvidal schon Respekt hatte und konsequent vermieden hat, den Schlagabtausch da zu suchen. Ja, da zeigt aber auch wieder, er ist halt ein schlauer Taktiker, er ist da kein Risiko eingegangen und hat natürlich Masvidal dominiert. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die sind ja auch wieder über die Runden gegangen, ne?
Ja.
Und das, obwohl Masvidal kein richtiges Trainingscamp hatte.
Ja.
Und einen harten Weightcut hinter sich hatte.
Mit Pizza auf dem Flugzeug. Oder es war nur ein PR-Stunt.
Ja, dann war der Weightcut vielleicht doch nicht so hart. aber ja, da haben wir halt Kamaru Usman gewinnt schon relativ oft durch Decision. Oder? Liege ich da falsch? Wenn ich mich so zurückkomme, gegen Colby Covington, klar, da war dieser Kieferbrecher, das ist richtig.
Ja, gegen Woodley durch Decision, gegen Dos Anjos durch Decision, Damian Maia Decision. Also ich lese mal seine letzten Siege vor. Decision, dann Finish, dann Decision, 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 Finish, Decision, 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 Finish, Decision, Decision, Finish, Finish, Finish. Aber das war dann vor der UFC, die ganzen Finishes. Mhm. Also ja, in der UFC, er wird nicht ohne Grund von einigen Snoozemen genannt.
Mhm.
Aber das ist ein anderes Thema. Er ist einer der besten Kämpfer im Welterweight. Wenn er so weitermacht, dann holt er sich seinen Titel als Welterweight-Goat. Bin ich ehrlich. Wenn die UFC weiterhin schafft, diesen Kampf gegen Colby Covington zu meiden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Usman in nicht allzu langer Zeit hin als Welterweight-Goat gelten wird.
Hm.
Ja, bleibt es abzuwarten. Ansonsten, über welchen Fight sollten wir auch noch sprechen? Ich denke, das
spannend,
ja,
spannend.
Auf jeden Fall.
Also ihr hört schon, wenn Carsten und ich darüber diskutieren, wie offen dieser Fight ist, wie spannend dieser Fight ist. Also ihr solltet den unbedingt schauen. Und ja, durch Carsten seine Videos könnt ihr euch da schon mal richtig in Stimmung bringen. Es ist ja nicht mehr so lang. Ratzfatz ist Samstagnacht. Ja, Kelvin.
Schwieriges Thema, ne?
Kelvin Gastelum, ja, hat halt auch so ein bisschen die Achterbahn hinter sich. Der war kurz davor, Champion zu sein, als er Israel Adesanya angenockt hat. Ja. Und danach, ja, hat er leider zweimal verloren. Also er ist im Moment, ist er schon ein Wackelkandidat für die UFC?
Ja. Jetzt geht's um die Wurst in diesem Kampf.
Also eine vierte Niederlage könnte tatsächlich dazu führen, meinst du, dass er die Organisation verlassen muss?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich denke auch, dass Woodley ein Wackelkandidat ist, zum Beispiel. Ich habe einen guten Tweet gelesen letztens. Tyron Woodley ist noch eine Niederlage vom Titelkampf bei Bellator entfernt. Den fand ich gut.
Das ist ja auch ein böses Ding. Auf der anderen Seite muss man dir auch sagen, die Niederlage gegen Adesanya, da braucht man sich jetzt echt nicht für zu schämen. Ey. Das war ein geiler Fight. Eine der besten Fights, die ich gesehen habe in dieser Gewichtsklasse. War mega spannend und ich glaube, Adesanya war noch nie so nah an einer Niederlage im MMA, oder?
Ja.
Das war ein knappes Ding. Dann gegen Darren Till. Ja, mein Gott, man kann auch gegen Darren Till, ist natürlich jetzt auch keine Niete. Aber das sind halt die Kämpfe, die man eigentlich gewinnen muss, wenn man Champion werden will. Aber wie gesagt, ich kann jetzt keinem zum Vorwurf machen, wenn er gegen Darren Till verliert. Und Jack Hermansson, das ist halt auch halt eine richtig harte Sau. Also schwierig, schwierig, schwierig. Also es lag mit Sicherheit nicht daran, dass Calvin Gastelum jetzt schlecht war, sondern er hat einfach starke Gegner gehabt und da sind es manchmal Kleinigkeiten, die dann entscheiden, so wie bei Adesanya halt, wo er dann auch knapp verloren hat. Spannend, wie es mit ihm weitergeht. Er braucht den Sieg. Das sind wir uns, glaube ich, sicher.
Ja, sein Gegner Ian Heinisch, der zuletzt gegen Gerald Merchant gewonnen, den kennen die meisten von seiner One-Punch-Niederlage gegen Hamzat Chimaev. Und davor hatte er zweimal verloren. Auch kein besonderer Gegner eigentlich. Wer ist denn Maki Pitolo? Der steht ja auch auf der Maincard.
Gute Frage. Name sagt mir jetzt nichts.
Er hat zwei Niederlagen in Folge. Steht auf der
Wahrscheinlich.
Maincard, sein Gegner. Der geht auch mit einer Niederlage in diesen Kampf. Ja, also die Maincard ist echt schwach besetzt. Ich frage mich gerade, wieso Jimmy Rivera rausgenommen worden ist.
Wie rausgenommen?
Da steht cancelled. Der Kampf fällt aus. Pedro Munhoz gegen Jimmy Rivera.
Was?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, das wird der Fight des Abends.
Tja. Jetzt sehen
Ja.
wir Maki Pitolo gegen Julian Marquez. Ja, ich weiß ja nicht. Also, ich denke, das wird jetzt nicht der Knüller. Ne? Die Kämpfe können gut werden, aber ich denke, die UFC, ich weiß nicht warum, hat hier, du musst dir vorstellen, wir sehen jetzt so ein Pay-per-View und beim nächsten Pay-per-View im März haben wir drei Titelkämpfe.
Ja. Das ist mir auch gerade durch den Kopf
Plus
geschossen.
Rakic gegen Santos sehen wir ja auch.
Wahnsinn.
Das finde ich, das ist wirklich
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja.
Total. Geil, kein Vergleich zu dieser Karte hier. Diese
Ja.
Karte, da haben wir schon bessere Fight Nights gehabt als diese Karte hier.
Ja, das ist im Endeffekt eine Fight Night.
Aber vielleicht ist
Nächst.
es auch nur so eine Karte gewesen, die halt da reingequetscht wurde, weil der Kampf halt schon mal ausgefallen ist. Dass man gesagt hat, wir müssen den Kampf jetzt irgendwie festmachen und dann ist es mehr so aus der Not heraus entstanden,
Die
weil
UFC, ja.
ja.
Die UFC wollte ja ein geiles Co-Main. Die wollte ja Oliveira gegen Chandler, aber Oliveira hat abgesagt.
Das wäre aber auch sehr kurzfristig gewesen, ne?
Ja.
Wobei wir wissen ja nie, was hinter den Kulissen alles so passiert, mit welchen Kämpfern gesprochen wird, wer dann doch ablehnt und erst drin war und dann. Da geht ja viel hin und her.
Ja,
Also ich
auf
denke
jeden
mir schon,
Fall.
dass andere Sachen noch geplant waren, die dann ja einfach verrutscht sind.
Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in die kommende Woche. Ich schaue mal eben gerade, wann UFC 258 läuft. Und zwar Usman vs. Burns, Samstag auf Sonntag. Wie immer live bei DAZN. Und dann würde ich sagen, Matthias, live ab 4 Uhr. Matthias, Schlusswort, das gehört natürlich dir.
Ja, schön war es mal wieder mit dir zu quatschen. Wird spannendes Wochenende, zumindest der Titelkampf. Die Zuhörer haben gehört, wie unsicher wir uns sind, wie das Ganze ausgehen wird. Aber wir sind uns einig, dass Gilbert Burns der neue Champion wird. Ein Spaß beiseite. Hört, Carsten tippt auf Kamaru und ich tippe auf Gilbert. Gilbert. Wird super. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Und ja, ich bin jetzt schon gespannt, wie wir dann nächste Woche darüber reden werden, wenn wir den neuen Champion Gilbert Burns begrüßen in unserem Podcast. Bis dahin. Ciao.